Ja, liebe Geschwister, das sind so Probleme mit der Corona-Maske. Entweder hängt sie in der Brille oder woanders. Aber ich grüße euch trotzdem recht herzlich hier in Meckenheim zu unserem Jahresschlussgottesdienst und auch alle an den Handys bzw. an den Laptops zu Hause. Ich grüße alle recht herzlich im Namen unseres dreieinigen Gottes. Und in seinem Namen wollen wir auch diesen Gottesdienst beginnen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe noch mal mir durch den Kopf gehen lassen, aus welcher Jahreslosung kommen wir. Ich musste selber nachschlagen. Ich habe es nicht mehr gewusst, was die Jahreslosung für dieses Jahr gewesen ist. Wenn ich selbst die Predigt gehalten habe, bin ich meist auf die Jahreslosung noch mal eingegangen. Aber das Jahr war so turbulent, dass ein das, was in der Jahreslosung war, irgendwo so nebenbei runtergefallen ist. Wir sollten trotzdem noch mal daran denken, ein Bibelwort aus Lukas Kapitel 6, Vers 36. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, so wie Gott auch barmherzig ist. Da ist eigentlich ein Maßstab gesetzt, dem wir nie nachkommen können. Wir können in überhaupt keiner Angelegenheit menschlich gesehen so sein wie Gott. Aber wir können seine Barmherzigkeit vor Augen haben. Und ihn bitten, hilf doch, dass ich deinem Bild etwas ähnlicher werde. In diesem Jahr hat es da sicherlich auch manche Probleme gegeben, wo der eine oder andere in Zorn geraten ist, wo der eine oder andere auch in Schuld gefallen ist oder auch in Verängstigung und in Ärger gekommen ist. Das bedeutet, wir sind nicht in jeder Sache dem Herrn wirklich so gleich geworden. Und umso tröstlicher ist es dann zu wissen, wir werden nicht selig, weil wir uns geistlich so wunderbar aufwärts entwickeln, sondern weil wir einen Herrn haben, der zu uns in diese Welt gekommen ist, der für unsere Sünde und Schuld am Kreuz sein Leben gelassen hat und der uns in der Ewigkeit bei sich haben will und dafür alles gut gemacht hat. In diesem Rückblick auf das Jahr, ganz gleich, was uns im Einzelnen begegnet ist, dürfen wir ihm dankbar sein. Wir haben einen barmherzigen Herrn. Und vielleicht nur noch einen einzigen Gedanken zu diesem Wort, seid barmherzig, wie der Vater barmherzig ist. Als das Evangelium zu unseren Vorfahren hier nach Deutschland, zu den Germanen gekommen ist, da versuchten die damaligen Missionare, die Bibel und die Botschaft der Bibel den Menschen in ihrer Sprache klarzumachen. Und sie fanden viele Begriffe, wie man die Bibel übersetzen kann. Gerechtigkeit, selbst Gnade oder so etwas, das fand sich alles in der Sprache unserer Vorfahren. Aber ein Wort für Barmherzigkeit, das gab es in der deutschen Sprache, von der wir herkommen, nicht. Und dann haben diese Leute sich überlegt, was ist das? Und dann haben sie ein Wort gefunden bei den Germanen, die damals hier waren. Das hieß Herz, ein Herz. Und dann das andere, Arme. Und dann haben sie die beiden Begriffe, Arme, arme Menschen, arme Seelen, dieses Wort Arme genommen und Herz. Und sie haben da Wort raus barmherzig gemacht. Ein Herz für Arme haben. Das ist das, was uns das Wort sagen will. Gott hat ein Herz für Arme. Für Arme, die nicht in der Lage sind, so zu sein, wie sie letztlich sein sollten. Gott hat ein Herz für uns. Und er hat aus Liebe, weil er ein Herz für uns hat, seinen Sohn für uns gegeben. Das stand über dem alten Jahr und das wird über dem neuen Jahr stehen. Gott ist barmherzig. Und dieser Hinweis, seid barmherzig, das sollte uns auch begleiten. Lernt von mir, sagte Jesus mal, etwas die Eigenart Gottes, die Art Gottes zu übernehmen, damit etwas Göttliches auch in unsere manchmal sehr dunkle Welt und Zeit reinkommt. Lasst uns gemeinsam singen das Lied »Die Nacht ist vorgedrungen«. Wer zu Hause ist, am Telefon, das verfolgt Nummer 23, 1 bis 3. Am letzten Tag des alten Jahres stehen, so wird die Missionsarbeit bei uns doch auch dann im neuen Jahr weitergehen. Ich lade ganz herzlich ein, am kommenden Sonntag, 10.30 Uhr, der Gottesdienst hier im Raum bei uns in Meckenheim, und auch dieser Gottesdienst wird wieder live übertragen werden über Telefon und übers Internet. Am Mittwoch ist der Tag unserer Bibelstunde. Die erste Bibelstunde im Monat ist jeweils als Fragestunde. Ich habe momentan nur noch eine Frage vorliegen. Also ich habe sicher manche andere Fragen auch noch, aber vorliegen. Wenn jemand jetzt noch eine Frage hätte, die man reinbringen kann, vielleicht kann man die Sonntag in das Kästchen legen, dann können wir mit drauf eingehen. Also am kommenden Mittwoch wieder Bibelstunde, diesmal als Fragestunde, und dann geht der normale Rhythmus wieder los, dass donnerstags über die Frage und später dann über die Themen der Bibelstunde jeweils eine telefonische Bibelstunde ist. Am 12. und am 14., die Woche drauf, werden wir zwei Allianz-Gebetsabende haben. Darauf wird noch speziell hingewiesen, jeweils 19 Uhr. Der Tenekreis findet bei entsprechendem Wetter wieder am Häuschen statt, oder wenn Wetter ist, wo man niemanden dorthin einladen kann, online. Jungschar, Krabbelgruppe und so weiter müssen leider Corona-bedingt ausfallen. Wenn es möglich ist, den bitte ich aufzustehen, wir wollen beten. Ja, Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass wir am Kreuz deine große Barmherzigkeit sehen. Was du da für uns auf dich genommen hast, Das hast du auf dich genommen, weil du als ein Herz für uns verlorene Sünder hattest, weil du barmherzig warst. Himmlischer Vater, wir wollen dir auch von ganzem Herzen danken, dass du deinen Sohn in die Welt geschickt hast, damit er dieses Rettungswerk vollbringen konnte. Hab Dank für die große Barmherzigkeit, die vom Himmel kommt. Und vergib, Herr, wo wir nicht recht barmherzig waren, wo es bei uns vielleicht im letzten Jahr böse und harte Worte gegeben hat, die nicht hätten sein müssen. Böse und harte Gedanken über andere, die nicht hätten sein müssen. Bitte präge uns doch mehr, dass wir dir ähnlicher werden, dass doch auch wir von deiner Güte, von deiner Barmherzigkeit und Liebe einiges bekommen können und erben können, dass das sich auch auf uns, die wir deine Kinder sind, auswirkt und für andere anziehend wirkt. Sei jetzt in unserer Mitte, gib dem Lothar das rechte Wort für die Predigt, dass uns dieses Wort auch persönlich heute Abend etwas zu sagen hat. Amen. Wir wollen Platz nehmen und vom angefangenen Lied die vierte und fünfte Strophe singen.
Ja, freue mich, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt am letzten Abend des Jahres. Und ich denke, es ist auch schön, dass wir dann nachher auch gemeinsam Abendmahl feiern dürfen. Wir werden dann aber die Übertragung, das sage ich vielleicht jetzt auch gleich für die, die zu Hause sind, bei dem Lied nach der Predigt dann auch enden lassen. Ja. Finde es ein faszinierend schönes Lied von Jochen Klepper. Gott will im Dunkeln wohnen, hat es doch erhellt, als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Also dieser Gott, der tatsächlich Himmel und Erde geschaffen hat, dem sind wir nicht gleichgültig. Im Gegenteil, wir sind ihm ganz, ganz viel wert, er hat viel eingesetzt, um uns loszumachen. Ich habe nochmal ein Thema gefasst, das eigentlich ein bisschen weihnachtlich klingt, auch weihnachtlichen Ton hat, aber Weihnachten ist ja noch nicht weit weg. Und der Ton, der auch für mich wichtig war, ist das Thema von der Furcht zur Freude. Von der Furcht zur Freude. Wenn der Weihnachtsabend auch schon am Verklingen ist und vielleicht manchmal uns schon das Gefühl erfasst, jetzt ganz bestimmt am letzten Abend, so das Jahr klingt jetzt tatsächlich aus. Manche Jahresrückblicke sind jetzt zu sehen in Zeitungen, in Fernsehberichten. Man kann da gucken, wer gestorben ist und welche wichtigen Persönlichkeiten was gemacht haben, was erreicht haben in diesem Jahr. All diese Dinge. Und So am Ende eines Jahres bleibt ja immer auch so ein bisschen diese Frage für uns selbst, was bleibt eigentlich bei mir am Ende des Jahres? Man zieht so ein wenig Bilanz manchmal, denkt drüber nach, was ist in diesem Jahr in meinem Leben geschehen? Schnell sind die Tage verstrichen und wie habe ich sie gebraucht? Manchmal hat man den Eindruck, der Rainer hat das schön gesagt, mit dieser Jahreslosung, auf einmal ist gar nicht mehr da. Ich weiß nicht, wie oft es euch so geht, mir geht es oft so. Ich lese die Losung eigentlich jeden Morgen und manchmal, wenn ich vom Tisch dann aufstehe und mich Richtung Arbeit mache, weiß ich schon nicht mehr, was ich gelesen habe. So viele andere Dinge sind manchmal auch präsent. Und vielleicht geht es euch manchmal auch so, der Alltag verschluckt vieles von unserer Zeit. Ist es überhaupt meine Zeit? Ist es recht, wenn ich von meiner Zeit, wenn wir von unserer Zeit reden, ist es nicht vielmehr Gottes Zeit? Und oftmals sind wir so mittendrin in unseren Aufgaben vom Alltag, im Beruf und privat, da werden Termine gemacht, es wird versucht, alles einzuhalten. Manchmal kommt man im Alltag so mittendrin ins Nachdenken und fragt, wohin geht eigentlich mein Leben? Was fange ich eigentlich damit an? Ist das so der Platz, der für mich ist? Bin ich an der richtigen Stelle? Weiß ich noch, wo mein Platz ist? Mit dem Alltag, und das ist das Schöne an dem Geschehen um die Hirten, ergreift sie dieses Geschehen um den lebendigen Gott. Und da möchte ich nochmal mit euch auch hineinschauen. Die waren auch so mitten im Alltag. Ich lese immer so ein Stück von Lukas 2, zunächst mal die Verse 8 und 9. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben, denn des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Bengel sagt in seinem Gnomon, dass die Hirten rund um Bethlehem auf den gleichen Weiden unterwegs sind wie einst der große König David. Denn David ist ja geboren, wo? Wissen wir alle, in Bethlehem. In Bethlehem. Also der hat auch auf diesen Weiden wohl seine Schafe grasen lassen. Nur 10 Kilometer entfernt von Bethlehem liegt Jerusalem mit seinem mächtigen Tempel und viele der geweideten Tiere dienten später zum Opfer. Interessant ist, diese Hirten, das waren Leute, die waren kultisch unrein. Also die hatten mit dem Tempel nichts zu tun. Ich habe mir so überlegt, mit wem würde ich diese Hirten vergleichen in unserer Zeit? Mit welchen Personen, mit welchen Menschen, wo man vielleicht so nicht so viel Kontakt hat, die so ein bisschen die Arbeiten machen, wo man denkt, naja, da sind wir uns vielleicht zu fein oder zu gut dafür. Ich möchte das auch nicht abwertend sagen, bitte nicht so auffassen. Aber ich habe an die Menschen gedacht, die draußen auf unseren Feldern, wenn wir Sonntagmorgens einen Spaziergang machen oder Sonntagmittags auf den Feldern sind und das Lauch rausholen oder irgendwelches Gemüse von den Äckern holen, an die Leute habe ich gedacht, die in Containern wohnen, wo man oft gar nicht so viel Kontakt hat. Außer man ist natürlich in diesem Metier drin, dann hat man mit diesen Menschen Kontakt. Aber vielfach sind sie so außen vor und tun doch einen so wichtigen Dienst. Und das habe ich bei den Hirten auch gedacht. Sie sind so außen vor und doch tun sie einen wichtigen Dienst. Und eins ist sehr schön an diesen Hirten, was man hört. Und des Nachts hielten sie Wache über ihre Herde. Sie waren wach. Sie waren wach. Sie taten ihren Dienst gut. Sie waren dabei. Sie mühten sich um ihre Herde. Es ist Nacht und sie wachen über die Herde. Ein gutes Zeugnis über die Hirten. Sie schlafen nicht, sondern wachen über ihre Herde, sind treu im alltäglichen Handeln, tragen Verantwortung für die ihnen anvertraute Herde. Das ist das Erste, was uns in diesem Text so wichtig werden sollte, auch für uns persönlich, sind wir treu. Sind wir treu gegenüber unserem Gott, gegenüber der Aufgabe, die er uns stellt? Sind wir wachsam? Sind wir Menschen, die wachsam sind? Gibt auch andere Hirten. Hesekiel 34 werden sie vorgestellt. Sie weiden nicht die Herde, sie weiden sich selbst. Sie greifen die Herde zum Besitz. Und es gibt in Johannes 10, einen einzigen, von dem es heißt, er ist der gute Hirte. Was nennst du mich gut? Nur Gott ist gut, nur einer ist gut. Dieser Hirte ist der gute Hirte, Jesus Christus. Ganz unvermittelt und ohne eine Vorwarnung verändert sich hier die Szene. Obwohl sie gewacht hatten, stand nun ein Engel des Herrn bei ihnen, trat zu ihnen. Und die Herrlichkeit, das ist die Doxa des Herrn, umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Also die Herrlichkeit des Herrn war Jahrhunderte zuvor aus dem Land gegangen, war nicht mehr da. Und an dieser Stelle, unscheinbar in Lukas, man liest das Wort und überliest es fast, kommt die Herrlichkeit des Herrn zurück ins Land Israel. Zu wem? Zu den unwürdigen Hirten. Zu diesen Leuten draußen auf dem Felde, die mit dem Tempeldienst nichts zu tun hatten, die da außen vor waren. Du hast das schön gesagt, Barmherzigkeit. Gott hat das Arme lieb, müht sich darum. Ganz unvermittelt, die Herrlichkeit des Herrn. Es begegnet uns hier also ein Begriff, Doxa, der ganz unspektakulär schon einmal uns begegnet im Alten Testament. Und zwar, als das Volk Israel murrt gegen Mose und Aaron. Warum murrten sie damals? Sie kamen raus aus dem Land Ägypten, wurden herausgeführt. Und dann begann irgendwann eine Zeit, wo sie Hunger hatten. Hunger. Und kein Brot. Und kein Brot. Hier also, in dieser Unzufriedenheit, heißt es von Mose her, und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Es ist eine interessante Stelle. Ich habe das extra nochmal nachgelesen. Warum? Was sahen sie am nächsten Morgen? Sie sahen schon diese Herrlichkeit, aber ganz konkret, sie bekamen Brot bis zur Sättigung. Von Brot wurden sie satt. Das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Ganz konkret, ganz in ihre Not hinein, kommt hier ein Gott, der für sie Sorge trägt. Ich finde es faszinierend, dass die Herrlichkeit des Herrn im Alten Testament sich darin beweist, dass dieser Gott Sorge trägt für sein Volk. Um ihren Hunger weiß. Und tatsächlich wird nun in Bethlehem, was ja Brothaus heißt, diesem Städtchen im Stamme Juda, dem Geburtsort des Hirten und Königs David, nach dieser Verheißung von Micha, du Bethlehem Ephrata, das lesen wir dort lange vorher, dort wird dieser König geboren. Ich bin das Brot des Lebens, wird er von sich sagen. Was will uns das Wort Gottes hier eigentlich sagen? Im Alten Testament und an dieser Stelle, dass Jesus der Brotkönig ist, der wollte er nie sein. Er wollte nie der Brotkönig sein. Nein, ich glaube, er will sagen, Gott will Sorge tragen für dich. Gott will Sorge tragen für dich. Er kennt dich, er weiß, wie es dir geht, was dein Leben ausmacht, vor was du Angst hast, was dir Sorge bereitet. Weiß nicht, was in diesem Jahr alles bei euch so war, wo ihr gesagt habt, da komme ich nicht mit zurecht. Wir hatten alle mit dieser Corona-Geschichte zu tun. Wir hatten alle damit zu tun, dass es auch Spannungen gibt, Familien, Gemeinde, überall hinein. Das hat überall eine Rolle gespielt. Manchmal hat man eine Furcht vor Dingen, wo es gar nicht sein müsste. Und manchmal überkommen einem Dinge, wo man sagt, wie gehen wir damit um? Und man ist sich nicht sicher, wie man es machen soll. Auch nicht manchmal in der Gemeindeleitung. Die Hirten bekamen es mit der Angst zu tun, als ihnen die Herrlichkeit des Herrn begegnete. Das heißt hier, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Ich glaube, die fürchteten sich ganz zu Recht. Das war etwas Gewaltiges. Hanna, das wäre wie wenn jetzt, wenn wir rausgingen, uns würde richtig dark hell und wir würden es gar nicht verstehen, was um uns herum da los ist. Wir würden es gar nicht begreifen, wir könnten es gar nicht einordnen. Das konnten sie nicht einordnen. Sie hatten sowas auch noch nie gesehen. Sie wurden ängstlich, in Furcht erstarrt, eine große Furcht. Sie sahen nämlich nicht, das Brot der Wüste, auch nicht das Brot des Lebens. Sie sahen eine glänzende Herrlichkeit, wohl eine Herrlichkeit wie ein verzehrend Feuer. Wir können das nur verstehen, wenn wir dem lebendigen Gott einmal begegnet sind in unserem Leben. Ich denke immer, wo Jesus zu einem Propheten oder zu einem außergewöhnlichen Wunderheiler oder einem großen Sozialreformer herabgestuft wird, da ist keine Furcht vor Gott. Da ist er halt einer, der auch mal in der Zeitgeschichte eine Rolle gespielt hat. Wo aber Jesus hineinschauen darf in mein arges Herz, in mein Wesen, wirklich zu mir hereinschauen darf, wo er mir deutlich macht, wer ich bin vor ihm, wo ich merke, wie verloren ich bin ohne ihn, da kommt ein Schrecken über uns. Wer kann vor dir bestehen, sagt Hiob. Bis zum heutigen Tag kann Gott, und das glaube ich, den Menschen in dieser Weise begegnen und deutlich machen, wer er ihnen sein will. Und es hat oft ein Zweifaches. Es hat einmal, dass wir erkennen, wer wir vor Gott sind, aber, und das ist das Gnädige an Gott, wer er für uns sein möchte. Wenn wir nur sehen würden, wer wir vor ihm sind, wir würden vergehen. Wenn wir nur sehen würden, wer er eigentlich ist in seiner Herrlichkeit, das würden wir auch nicht aushalten. Gott ist ein Gott, ich sage immer, er kann aufdecken und zudecken. Er kann eine Wunde offenbar machen und hat das Pflaster dafür. Kann es heilen. Gott begegnet so, dass man sich vor ihm fürchten kann. Und es hat sie Furcht ergriffen. Aber dabei blieb's nicht bei ihnen. Es geht hier weiter. Mein zweiter Punkt, ergriffen von der Freude. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, werdet ein Kindlein finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist so ganz weg von Krippen- und Hirtenromantik. Die Hirten bekommen ein Wort zugerufen, welches uns noch häufig begegnet in den Begegnungen zwischen dem lebendigen Gott und dieser Welt. Zweimal vor der Begegnung mit den Hirten hören wir Ähnliches. Zacharias bekommt gesagt, fürchte dich nicht. Maria bekommt gesagt, fürchte dich nicht. Zweimal wird jene einzelne Person angesprochen. Hier aber steht, fürchtet euch nicht. Eine Gruppe von Menschen. Denn euch ist heute der Retter geboren. Dies ist euch das Zeichen. Wie eine Tür sich weit öffnet, so wird aus dem einzelne Person, eine Gruppe und dann in Vers 14 gar Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens, in den Menschen der ganzen Menschheit seines Wohlgefallens. Wie tröstlich zu wissen, dass Jesus gerade diesen Gruß, fürchte dich nicht, sehr oft gesagt hat. Sehr oft. Mir fällt Petrus ein, der Synagogenvorsteher, zu seinen Freunden, zu den Jüngern, fürchte dich nicht. Wisst ihr, was auch immer uns Furcht bereitet hat im letzten Jahr, was uns auch immer Furcht bereitet für das kommende Jahr, wir dürfen wissen, fürchtet euch nicht, ist auch uns zugerufen. Warum brauchen sie sich nicht zu fürchten? Weil eine Freudenbotschaft ausgerufen wird hier. Sie gilt dem ganzen Volk Israel letztlich. Dieses Friede Gottes auf Erden, dem Menschen seines Wohlgefallens, ist doch eine Botschaft, die bis heute vielfach gar nicht geglaubt wird. Eine Botschaft, wo man denkt, ach ja, Friede auf Erden, ist das real? Bei uns vielleicht in unserem Land, wir haben schon lange Frieden, aber auf der Erde, du hast bei der letzten Predigt die Kriegsherde vorgelesen, wo es überall rumort in dieser Welt und wie viele Kriege es jährlich gibt, das ist unglaublich. Wir kriegen wenig davon mit, außer in den Nachrichten oder in den Zeitungen. Aber so ganz persönlich von Kriegsgeschehen bekommen wir wenig, vielleicht über die Flüchtlinge. Ist das eine reale Botschaft? Ist das nicht eine Botschaft, die abgelehnt wird, Unverständnis? dem ganzen Menschengeschlecht. Die Hirten aber werden erfasst von dieser Gnadenbotschaft. Die Szene hat sich gewaltig verändert. Plötzlich ist eine große Menge der himmlischen Heerscharen da. Wörtlich heißt es, die Menge oder die Fülle der, es ist interessant, was hier steht, wörtlich heißt das Streiterscharen des Himmels. Streiterscharen des Himmels, das klingt schon sehr kriegerisch. Streiterscharen des Himmels. Das griechische Wort, das hier für Heerscharen steht, bedeutet ausdrücklich Kriegsheere. Kriegsheere. Wilhelm Busch schreibt dazu sehr schön, finde, das muss ich euch lesen, dieses Stück. Im Altertum war es so, ehe eine Schlacht begann, stellten sich die Heere in Schlachtordnung gegeneinander auf. Also Mann gegen Mann oder Heer gegen Heer, so auf einem entsprechenden Schlachtfeld, wo die Möglichkeit war, auch sich kriegerisch zu begegnen. Und dann begann der Kampf. Zuerst nicht mit Schwertern, sondern mit dem Mund. Man hat geschrien wie verrückt, um dem anderen Angst einzujagen. Die Anführer beschimpften sich und das Heer erhob einen männlichen, mutigen Schlachtruf. Noch die Geusen riefen im niederländischen Freiheitskrieg lieber Türk als Pfaff. Die Römer brüllten Roma Aeterna, also Rom auf ewig. Und was die alten Germanen hinter ihren Schildern schrien, das konnte kein Mensch verstehen. Es trieb einem die Haare zu Berge, so. Und nun steht hier in der Weihnachtsgeschichte solch ein Heer, wie es die Weltgeschichte nie wieder gesehen hat. Also ich stelle mir das immer so vor, sie bekamen ein Stück Fenster geöffnet in den Himmel und konnten etwas sehen, was man sonst nicht sieht, ein Stück der unsichtbaren Welt. Ich vergleiche es immer mit einem Geschehen, das vergesse ich einfach nie, habe es vielleicht hier auch schon mal gesagt, in Hofloh, da sind wir mal so eine Bergwanderung gegangen, die Heide und ich, und ich wusste genau, unten ist ein See. Aber es war alles bewölkt, man sah den See nicht. Und auf einmal hat sich, warum auch immer, diese Wolkendecke wie so ein Loch gebildet. Einfach aufgerissen, ein Stück, nur ein Stück. Und durch dieses Loch hindurch konnte man den See sehen. Wisst ihr, der war die ganze Zeit da, ich konnte ihn nur nicht sehen. Ich wusste auch, dass er da ist. So ist das hier bei den Hirten. Sie wussten es nicht, aber sie bekommen einen Blick für das, was sie vorher nicht sehen konnten. Wir glauben ja immer, alles Sichtbare ist das, was real ist, oder? Und was nicht zu sehen ist, das gibt's eben nicht. Aber das ist nicht die Sicht der Schrift. Im Gegenteil, Paulus sagt sogar, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Es gibt tatsächlich eine unsichtbare Welt. Und hier in diese unsichtbare Welt schauen diese Hirten hinein. Und jetzt Busch weiter. Es ist das schimmernde Heer des Himmels. Und auch dies wunderbare Kriegsvolk erhebt die Stimme zum Schlachtruf. Aber wie heißt er? Es ist undenkbar. Sie riefen Friede auf Erden. Das mächtigste und größte Heer, das in der Lage gewesen wäre, alles auszuradieren und bis zum Schluss in der Lage wäre, auch jetzt noch, ruft hinein in diese Welt, Friede auf Erden. Wenn einem da nicht der Verstand stillsteht, sagt Busch, aber mehr noch, der Heerführer dieser Streiterschar liegt in einer Krippe, ist ein Kindlein geworden, unser Bruder. Euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, Herr in Davids Stadt. Vielleicht ganz kurz ein Gedanke zu Davids Stadt, weil man das gern überliest. Davids Stadt ist nicht Bethlehem. Davids Stadt ist Jerusalem. Und er sagt, der ist Christus, Herr in Davids Stadt. Ich habe mich gefragt, ist das denn wahr? Wann wurde Christus Herr in Davids Stadt? Ich glaube am Auferstehungsmorgen. Ich glaube am Auferstehungsmorgen. Und die Aufrichtung am Kreuz an Karfreitag war ja vor den Stadtmauern. Aber er war am Auferstehungsmorgen dieser Herr. Herr über Hölle, Tod und Teufel. Herr in Davids Stadt. Das wird auch einmal sichtbar noch werden, wenn er wiederkommt. Ein Kind in Windeln in der Krippe. Wie muss die Hirten das erfasst haben, diese Botschaft? Sie müssen vielleicht gedacht haben, nicht so einfach zu verkraften. Ein Kind in Windeln gewickelt in der Krippe. Ihr werdet ein Kind finden. Das sei euch das Zeichen. In Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Wisst ihr, hier könnte die Geschichte der Hirten zu Ende sein. Hier wäre vielleicht deine und meine Geschichte zu Ende gegangen. Norbert, weiß nicht, wenn wir draußen bei einmal mit dir jagen, auf dem Hochsitz und wir hätten sowas erlebt, er gesagt, na ja, jetzt haben wir aber beide ziemlich durchgesponnen eben. Also, da machen wir uns lieber nicht, wir gucken nach der nächsten Wildsau, aber wir gehen jetzt nicht da los und gucken, wo im Stall da irgendwas zu finden wäre. Also, das ist das Letzte, was wir jetzt machen, dieser kalten Nacht. Wir gucken, dass wir zusammenbleiben und hier schön in unserem Mäntel. Die hätten am Lagerfeuer bleiben können, die Hirten. Sie sind's nicht. Ist es so, wenn Gott in mein Leben etwas redet, mir etwas bewusst macht, mir etwas deutlich macht, das kann ja Gott, dass ich mich auf den Weg mache? Oder mache ich mir es lieber gemütlich? Bleib am Lagerfeuer. Mein dritter Punkt, Aufbruch zur Wirklichkeit. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist. Und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Merkt ihr was? Lasst uns diese Sache sehen, die geschehen ist. Hört ihr da einen Zweifel? Null. Sie glauben das komplett. Wir haben viele Zweifler in der Schrift, in der Begegnung mit Gott. Diese Hirten sagen, lasst uns das sehen, was geschehen ist. Sie zweifeln nicht an dem, was Gott ihnen sagt. Es verändert sich wieder, die Szenerie, es scheint alles beim Alten, die Herrscher und der Engel haben sich hinweggehoben, alles nur eine Halluzination, ein Spielbild, ein Spukbild der Nacht, nur geträumt, überwältigt von eigener Müdigkeit, Opfer der Fantasie. Nein, die Hirten sind hellwach, sofort bereit zum Aufbruch. Lasst uns doch hingehen. Lasst uns doch hingehen. Wünsche ich uns auch, dass wir, wenn Gott uns etwas deutlich macht, hingehen. Lasst uns das erleben. Wenn Gott mir aufs Herz legt, jemanden zu besuchen, wenn er mir deutlich macht, irgendwo unterwegs zu sein, lasst uns doch hingehen. Warum? Weil es uns in die Wirklichkeit führt. Die Hirten erleben nun die Wirklichkeit Gottes. Aus der Verkündigung der Engel nehmen sie die Kunde des Herrn wahr. Sie zögern nicht, sondern machen sich auf. Gottes Wort ist wahr und trüget nicht, es hält gewiss, was es verspricht. Sie lassen ihre eigene Herde zurück und gehen nach Bethlehem und dürfen das auserwählte Lamm Gottes mit ihren Augen sehen. Wieder, das finde ich spannend. Wie beim Manna in der Wüste im Alten Testament, was ich vorhin erzählt habe, scheint die Offenbarung Gottes und seine Herrlichkeit auch bei diesem Lebensbrot unscheinbar, wenig spektakulär, kaum atemberaubend. Äußerlich ist der Sohn in der Knechtsgestalt, das Wort war Fleisch. Aber dann eben doch durch die Offenbarung Gottes wird es den Hirten klar. Es ist sichtbar für sie, sie schauen durch. Wohnte unter uns, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Zwei Dinge dürfen wir von den Hirten lernen. Erstens, Gottes Wort vertrauen. Zweitens, nicht verziehen. Die himmlischen Heerscharen waren wieder weg. Aber die Herrlichkeit Gottes, die war noch da. Verborgen. In Christus. In der Krippe. Die war noch da. In Jesus offenbart sich ja die Herrlichkeit des Herrn. Wenn Jesus Christus auch in Knechtsgestalt über die Erde ging, so hat er doch die Herrlichkeit nicht verloren. Petrus, Johannes und Jakobus werden bei der Verklärung Zeuge davon, als sie auch den Vorhang ein wenig zur Seite geschoben bekommen. Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und sie sah niemand als Jesus allein. Ein tiefes Geheimnis, diese Herrlichkeit Gottes, der uns auch Teilhaber sein lässt. Er sagt, wer mitleidet, wird mitverherrlicht. Was hat es ausgelöst bei den Hirten? Mein vierter und letzter Punkt, Boten der Wirklichkeit. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde, für uns persönlich, für unsere Gemeinde, dass wir Boten der Wirklichkeit sind. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kindlein zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte all diese Worte, erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott über alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. So ist dieser lebendige Gott. Die ersten Evangelisten waren Hirten. Diese unwürdigen Hirten, das waren die ersten. Und was mich fasziniert an diesen Männern, fasziniert mich wirklich. Wisst ihr, ich glaube, viele haben nicht so viel von den Hirten gehalten. Und ich glaube, die wurden eh ein bisschen schräg angeguckt, wenn die was erzählten. Aber sie haben sich überhaupt nicht gescheut. Sie haben sich überhaupt nicht gescheut, von dem zu sagen, was sie erlebt hatten. Wie oft scheuen wir uns, von dem zu sagen, was uns Jesus Christus ist. Wie oft denken wir, was werden die denken, wenn wir jetzt sagen, wir glauben an Jesus Christus? Wie oft sind wir zurückhaltend, vorsichtig, abwägend? Ich auch, bin nicht anders, aber ich glaube, es geht euch manchmal auch so. In manchen Situationen, wo wir still sind und müssten doch was sagen, trauen uns nicht recht. Die trauen sich. Das finde ich so spannend an den Jungs. Einfache Hirten. Man ist verwundert, wundert sich über diese Botschafter, die mit solcher Gewissheit aus ihrem Erlebten preisgeben. Die Botschaft ist gar zu seltsam. Der Messias soll geboren sein, als Kind in Windeln in einer Krippe. Das passt doch nicht zusammen. Was spinnen die sich zusammen? Es ist das, was sie sagen müssen, weil ihr Herz voll davon ist. Sie können gar nicht ruhig sein drüber. Diese Hirten schämen sich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Ihr Mund geht über von dem, was in ihrem Herzen Raum genommen hat. Christus sagt später von sich, die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Keinen Platz. Und doch glaube ich, hier hat er begonnen, in den Herzen der Hirten Raum zu finden. Später wird Jesus Fischer und Zöllner zu seinen Jüngern rufen, die nach Tod und Auferstehung zu seinen Zeugen werden sollen. Als unzeitige Geburt wird er sich einen Verfolger der Gemeinde zum Völkerapostel berufen. Sie alle sind Boten der Wirklichkeit. Ich finde es hochspannend. Wenn ich Gott gewesen wäre, ich bin's ja nicht, dann hätte ich mir kluge Theologen ausgesucht, aber doch keine Fischer und schon gar keinen Zöllner und doch nicht diese einfachen Hirten. Ich hätte das alles anders angepackt, viel großartiger, viel gewaltiger, viel deutlicher, viel herrlicher. Aber Gott packt sich ein und wird ganz klein für uns, um uns begegnen zu können. Und dieses Evangelium eines Gottes, der sich nicht schämt, Mensch zu werden, der sich nicht schämt, sich mit uns in eine Reihe zu stellen, für uns einzutreten, der uns so sehr liebt, dass er sagt, ich gebe euch nicht preis. Das ist doch ein Evangelium, von dem sich auch heute noch zu reden lohnt. Amen. Wollen stille werden und beten. Ach, lieber Herr, dass du so bist, so wunderbar und herrlich und doch nicht damit prahlst, dass du alle Macht hast, Himmels und der Erden, am Kreuz noch Legionen von Engeln rufen könntest und doch bleibst. Hältst, Treue hältst, Gehorsam hältst, Liebe hältst. Dass du ein Gott bist, der sich ganz hinreißen lässt von seiner Liebe zu seinem Geschöpf, der nicht aufrechnet,
nicht mit uns abrechnet, sondern uns entgegenkommt, uns begegnen will und oft dem Geringen, dem, das vor dieser Welt nichts gilt, so wie dieses Hirtenvolk. Ach Herr, schenk, dass wir nicht hoch sein wollen, sondern gering bleiben. Hab Dank, dass du uns diese Botschaft ins Herz geschrieben hast. Schenk doch, dass unser Mund darüber nicht schweigen kann, sondern dass wir Menschen sind, die anderen davon sagen, ganz gleichgültig, ob wir ein müdes Lächeln oder eine ablehnende Antwort erhalten, dass wir doch Zeugen sind von dir. Denn du hast doch auch in unser Herz hinein deine Liebe gegossen durch deinen Geist. Schenk uns, dass wir Boten sind, die von dir ausgesandt sind und diese Welt Licht bringen und ein Stück Klarheit, wer du bist. Schenk das dieser Gemeinde hier, schenk es uns persönlich und hab Dank, dass du nicht müde bist, immer wieder uns auch nachzugehen, wo wir fallen oder versagen. Hab Dank, dass du ein Gott bist, dem wir ganz trauen dürfen. Amen. Wir singen das Lied, Rainer. Du bist würdig. Also, ja. Und dann wird auch die Übertragung beendet. Wir verabschieden uns schon von denen, die zu Hause am Telefon oder an den Rechnern zuhören. Ja. Auf Wiedersehen. Und ein gutes Jahr in der Hand unseres Gottes.